Einmal Costa Brava, immer Costa Brava. Am besten noch ins gleiche Ferienhaus wie in den 11 Jahren davor. Einmal mit dem Arm unterm Kopf auf der linken Seite gut eingeschlafen. Gerne immer wieder mit dem Arm unterm Kopf auf der linken Seite gut eingeschlafen. Und meine Handtasche knall ich auch immer in die gleiche Ecke im Flur. Bah! Was sind wir Menschen doch für langweilige Dinger? Tiere sind das aber auch, sagt unser D-Radio-Wissen-Tierexperte Dr. Mario Ludwig. Mario, welche Routinen gibt es denn im Tierreich?
Ja, also Routinen finden wir vor allem dann, wenn sich die Jahreszeiten ändern. Also wenn Winter wird, wenn Sommer wird, wenn Frühjahr wird, da haben wir zum Beispiel Ausprägung eines Winterfells. Wir haben diese Wanderungen von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden und wir haben natürlich auch den Winterschlaf.
Ist denn diese Winterschlafgeschichte genetisch einprogrammiert oder gucken die sich das von den älteren Artgenossen ab?
Nee, das ist zum größten Teil genetisch bedingt. Also vor allem, wenn man sich jetzt mal diese physiologischen Vorgänge vom Winterschlaf anguckt, also die Körpertemperatur, die sinkt ja dann von 39 Grad auf gerade mal 7 Grad ab. Das Herz, das schlägt nur noch anstatt 100 Mal 2 bis 3 Mal pro Minute. Die Atmung ist sehr schwach. Es ist Energiesparen angesagt. Und die Winterschläfer, die leben ja dann von ihrem Fett. Also die zehren während ihres Schlafs ihr Körpergewicht auf zumindest so 30 bis 50%.
Und woher wissen die, wann sie einschlafen bzw. wieder aufwachen müssen?
Das weiß man gar nicht genau. Man vermutet aber, dass sehr wahrscheinlich fürs Einschlafen die Temperatur, die Tageslänge und die sogenannte innere Uhr eine wichtige Rolle spielen. Man weiß aber auch immer noch nicht, woher die Tiere wissen, wann sie aufwachen müssen. Wahrscheinlich hängt das auch mit der Temperatur zusammen oder aber einfach, wenn sie zu viele Stoffwechselendprodukte im Körper gelagert haben, also sprich, wenn sie aufs Klo müssen.
Oder wenn sie zu viel Fett abgebaut haben, schon
genau.
Hunger kriegen. Wie ist das denn mit den Zugvögeln? Die fliegen ja nach Süden, immer wenn es bei uns kalt wird. Das ist doch auch eine Routine.
Das ist eine tierische Routine. Also generell, wir haben ja mehrere tierische Migrationen, die finden also routinemäßig statt. Also wir kennen ja die Erdkröten. Wenn die sich fortpflanzen wollen, dann wandern die ja in jedem Frühjahr immer genau in die Gewässer, in denen sie selbst geboren worden sind. Und andere Tiere, also du hast ja eben gerade gesagt, die Zugvögel, die ziehen ja im Herbst zu ganz bestimmten Zeiten in den Süden, einfach um den schlechten Nahrungsbedingungen, die ja immer so mit dem Winter einhergehen, auszuweichen. Und ob ein Vogel jetzt überhaupt zieht, wohin er zieht, wann er zieht, das ist jetzt genetisch festgelegt. Und natürlich ist auch die Flugrichtung und die Flugdauer, die sind angeboren. Aber es gibt ja so keine Regel ohne Ausnahme. Das haben wir ja also im vergangenen Winter ganz deutlich gesehen. Wir hatten ja im März hatten wir noch Eis und Schnee.
Ja.
Und da haben die Zugvögel, die jetzt also auf dem Rückweg von ihren Winterquartieren in ihre Brutgebiete im Norden waren, da haben die also vor allem in Norddeutschland gar keine schneefreien Flächen mehr gefunden. Also da sind die gar nicht mehr an Körner oder Würmer rangekommen. Und deshalb sind die einfach umgekehrt, haben diese Kälte im Süden regelrecht ausgesessen oder sie haben am Bodensee so einen kleinen Halt eingelegt, bis sich einfach die Bedingungen wieder nördlich etwas gebessert haben. Also da kann man auch von der Routine abweichen.
Und seit einiger Zeit kann man bei Zugvögeln ja auch beobachten, dass zum Beispiel Störche gar nicht mehr bis nach Afrika fliegen, sondern einfach in Spanien bleiben über den Winter.
Ganz genau. Das ist aber jetzt nicht wetterbedingt, sondern das ist ein menschgemachtes Problem. Also du hast ja gesagt, die Störche, die überwintern normalerweise in Süd- bzw. in Zentralafrika, fliegen aber jetzt oft nur noch bis nach Spanien, weil dort gibt es schöne Müllkippen und da kann man auch reichlich Futter, wenn auch ein ziemlich unappetitliches Futter finden.
Ah.
Und da können sich also die Störche einfach den Weg nach Afrika sparen.
Das klingt aber ziemlich unappetitlich und ungesund.
Ja, das ist aber nicht nur ungesund, sondern das ist also wirklich auch nahezu lebensgefährlich für die Störche, weil man hat also mal Störche untersucht, die also in der Nähe von Müllkippen verendet sind, hat die obduziert und da hat man also Plastikmüll und viele Gummis in den Mägen von den Störchen gefunden. Gummis, also die diese Störche offensichtlich mit Würmern verwechselt haben und die haben dann letztendlich den Darm der armen Störche verstopft und das hatte dann natürlich tödliche Folgen.
Gibt es denn im Tierreich auch sowas wie persönliche Routine? Also der Waschbär, der heißt doch angeblich Waschbär, weil er seine Nahrung vorm Essen immer gründlich wäscht.
Nein, das stimmt nicht. Also man hat in der Tat, gerade bei Waschbären, die in Gefangenschaft leben, da hat man häufig beobachtet, die tragen ihr Futter zur nächsten Wasserstelle und dort waschen sie es irgendwie so allem Anschein nach. Aber jetzt, wo Waschen draufsteht, da ist nicht immer Waschen drin. Weil man hat die Sache dann mal genauer untersucht, hat es genauer beobachtet und da hat man gesehen, die Waschbären, die tragen ihren Namen völlig zu Unrecht. Das sind keine Hygienefanatiker, die also immer ihre Nahrung schön vorm Essen waschen, sondern die tasten einfach ihr Futter sehr sorgfältig ab, weil ihr Tastsinn, der ist sehr stark ausgeprägt. Mhm. Und da können die sich ein ganz genaues Bild von der Beschaffenheit ihres Futters machen. Mhm. Und weil das Wasser das Wasser, das weicht diese Hornhaut der Pfötchen da noch schön auf. Da funktioniert es noch wahrnehmungstechnisch noch ein ganzes Stückchen besser. Und das Ganze hat noch einen tollen Nebeneffekt. Also trockenes und hartes Futter, wie zum Beispiel das trockenes Brot, das wird bei diesem angeblichen Waschvorgang dann auch noch schön aufgeweicht. Das schönt natürlich die Zähne. Mhm. Es gibt aber andere Tiere, die wirklich routinemäßig ihre Nahrung vorm Verzehr waschen. Und das sind Affen, da wird man das eigentlich gar nicht erwarten. Die gelten ja immer so ein bisschen als unsauber. Mhm. Und die Affen, die diese Nahrung waschen, das ist eine ganz kleine Gruppe von sogenannten Japan-Makaken. Japan-Makaken, das sind jetzt Affen, die leben auf einer Insel in Japan, auf Koshima. Und die waschen ihre Lieblingsnahrung, das sind Süßkartoffeln, ganz routinemäßig immer vorm Essen. Also früher haben die es auch schön mit Süßwasser gereinigt. Heute machen sie, sind sie eleganter geworden, da benutzen sie mehr Wasser, da sparen sie sich nämlich auch das Salzen.
Mario, du hast einen Kater.
Ja.
Und der ist auch irgendwie so ein Gewohnheitstierchen.
Ein ganz schlimmes Gewohnheitstier, aber auch ein sehr nettes. Also der sitzt jeden Morgen Punkt 5 Uhr und ich sage jetzt nicht 4.55 Uhr und auch nicht 5.05 Uhr, sondern Punkt 5 Uhr vor meinem Bett. Und dann macht er mich mit verschiedenen Methoden darauf aufmerksam, dass er jetzt ganz, ganz dringend was zu fressen braucht. Und der Gag ist also Umstellung auf Sommerzeit, da hat er so ein paar Tage Probleme. Und dann kommt er aber wieder zu seiner gewohnten Routine zurück. Wie er das hinkriegt, ich habe keine Ahnung.
Wie heißt das entzückende Katerchen?
Spiky.
Spiky. Ich würde Spiky mit den Hunden vom Hof jagen, ehrlich gesagt.
Nein, nein.
Mario Ludwig, unser D-Radio-Wissen-Tierexperte zu Gewohnheits- und anderen Tieren.